your engine.
Daily Dakar, das tägliche Update von der härtesten Rallye der Welt, wird präsentiert von PS Laser.
The guy that opens really loses the race. So if you want to win the Dakar, I suggest you never to open and you'll win the Dakar, no problem.
Das Erfolgsrezept klingt einfach. Ricky Brabec sagt, man darf einfach nie den Tag aufmachen müssen, dann gewinnt man auch die Rallye Dakar. Das ist die Lehre des Tages von Teil 1 der Marathon-Etappe am Mittwoch, dem 8. Januar. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Daily Dakar, dem Pitcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk zum größten Abenteuer des Motorsports. Ricky Brabec und Ross Braunsch sind reichlich bedient mit ihrem Tagesablauf in der Motorradwertung. Denn lange Zeit hat es so ausgesehen, als könnten sowohl der US-Amerikaner als auch der Weltmeister aus Botswana heute taktisch richtig in die Vollen gehen und ordentlich Boden gut machen auf Daniel Sanders, den Spitzenreiter auf der KTM. Es ist ziemlich genau 10 Uhr Ortszeit. Da formiert sich an der Spitze eine Gruppe. Lorenzo Santolino hat als Vortagessieger die Etappe bei den Motorrädern eröffnet. Müssen. Ricky Brabec war ebenfalls relativ schnell am Italiener dran auf der Sherco und genau um 10 Uhr kommen Ross Braunsch, der Weltmeister aus dem deutsch-indischen Hero-Aufgebot und Skyler House mit auf dieses Duo aufgelaufen und danach gibt es zunächst einmal eine Taktikschlacht. Denn anders als bei den Autos gibt es bei den Motorrädern Zeitgutschriften für jeden, der Führungsarbeit leistet, der also eine Etappe aufmachen muss. Damit möchte die FIM, damit möchten die Funktionäre des Motorradsport-Weltverbandes ein bisschen was von dem Nachteil, den jeder, der die Spuren legen muss, hat, wieder egalisieren. Und Santolino, Brabec, Branch und House spitzen alle taktisch klug mitdenkend auf diese Zeitgutschriften, die erst am Ende des Tages ausgeschüttet werden. Mason Klein, der Kalifornier auf der chinesischen Kurve, fährt einen anderen Strich und einen anderen Stiefel, sodass die Zwischenzeiten hin und her fliegen zwischen der Gruppe vorne und den von hinten schneller heranfliegenden, die sich an den Spuren eben der vorderen orientieren können. Das vordere Quartett weiß, dass es aus eigener Kraft gegen die später Gestarteten nicht gewinnen kann, also verlegt es sich darauf, taktisch auf besagte Bonusgutschriften zu spitzen. Tosha Scharena ist bei den ersten Zwischenzeiten gleich einmal der schnellste, wird dann allerdings vom immer schneller daherkommenden Mason Klein aus Kalifornien abgefangen. Mason Klein startet als 45. Er überholt Sanders auf der Strecke bereits bei Kilometer 27 und übernimmt damit in der virtuellen Tabelle aller Zeiten die Führung vor Chucky Sanders und vor Tosha Scharena. Erst bei Kilometer 249 wird Tosha Scharena auf der Werks Honda zum ersten Mal als Spitzenreiter geführt, ist erstmals schneller als der kalifornische Wunderknabe Mason Klein und der muss kurze Zeit später sogar anhalten, um sich ärztlichen Beistand zu holen. Denn Mason Klein leidet unter schweren Augenschmerzen, die entpuppen sich als eine Bindehautentzündung. Die Ärzte müssen ihm sogar Tropfen in die Augen geben, um die Bindehautentzündung wieder zu entreizen. Klein kann weiterfahren, verliert so allerdings jegliche Siegchance. Scharena ist danach auf Platz 1 bei den Zwischenzeiten, lässt dann allerdings nach Kilometer 383, wo er bereits 2,5 Minuten Vorsprung hat, ganz bewusst Zeit liegen, verfällt in ein Bummeltempo, um so Daniel Sanders auf der KTM doch noch den Tagessieg zu überlassen. Der Hintergrund wie immer, nun muss morgen Daniel Sanders eröffnen und nicht Tosha Scharena und auch nicht der drittplatzierte Nacho Cornejo auf dem Hero-Ausgebot. Und damit fällt nun Sanders genau das zu, was Ricky Brabec so sehr verdammt, nämlich eine Rallye eröffnen zu müssen. Brabec seinerseits wird nur 13., denn kurz vor Schluss, ganz genau 15-20 Kilometer vor Schluss, macht diese führende Gruppe mit Brabec und mit Skyler House, sowie auch mit Ross Branch drin, einen Navigationsfehler, den Ricky Brabec als verheerend bezeichnet.
Definitely not the best day of the week. I opened almost all day. I'm really happy with my riding and I'm happy with my navigation, but yeah, like 15 kilometers back, man, we made a big mistake and that definitely killed us, but we're here, we're healthy, we're walking and nothing you can do about it. You know, hopefully some of the other guys followed the bad lines that we did, but overall I'm happy with how I'm performing. Obviously my results aren't showing that, but it's rally. One moment you could be doing the best you've ever done, and then one note later you lost your Dakar. So that's the way rally is. I opened up from kilometer 3, so it was a long day for me. and just, yeah, the four notes a kilometer, the guy that opens really loses the race. So if you want to win the Dakar, I suggest you never to open, and you'll win the Dakar, no problem. No, I'm not worried for tomorrow. I just hope, you know, I can get to the end of the Dakar in one piece. You know, I want to do the best I can, and I want to perform the best I can, and I'm happy with how things are going right now. So at the end of the day, I guess my result doesn't really matter, but I mean, it matters to me a lot. I take it too personal, but yeah, I'm happy with how I'm riding, and you know, the results don't show. So we'll see where we are at the end of the Dakar. I think what they're trying to do in the first week is they're trying to eliminate a lot of people, and I think a lot of the amateurs probably won't come back after this week. But yeah, I mean, I think next week's going to be a little bit easier. There is a lot of racing left, but I think this week is the make it or break it week. So yeah, we'll see what happens. We'll make a good push and we'll have fun riding our motorcycles. The best job I've ever had.
Dabei seien 20 Minuten weg gewesen, 15 Kilometer vor dem Ziel, als er sich verfahren hätte. Und er könne nur hoffen, dass wenigstens einige der später hinterherfahrenden den Spuren nachgefahren sind, die sie gelegt haben. Mit einem System, wo auf jedem Kilometer nur maximal 4 Stichpunkte im Aufschrieb erlaubt seien. Da seien solche Fehler ganz leicht mal gemacht, wenn man als Erster in die Spur hineingehen müsse. Der Schlüssel zum Erfolg, sagt er noch einmal, sei also niemals den Tag aufmachen zu müssen, dann gewinne man auch die Rallye Dakar. Ins gleiche Horn stößt auch Ross Branch, der mit der Hero-Mannschaft von Wolfgang Fischer den WM-Titel in der Marathon-WM geholt hat. Ross Branch ärgert sich über seinen Fahrfehler 20 Kilometer kurz vor Ende. Heute, so sagt er, sei es nochmal ein Tag gewesen, an dem man einen Unterschied hätte rausfahren können. Morgen ginge das nicht mehr und jetzt müsse er seine Offensive verlegen.
It was a bit disappointing, you know. It was a good day until the last 20 kilometers and we made a big mistake, and guess that's rally, so let's see what happens tomorrow. No, this is a really tough Dakar, so we'll just have to see how it goes. Tomorrow we'll probably start a bit further back than I'd liked, but it's racing and let's see how we can fix it tomorrow. No, mine's fine. Tire's fine, bike's fine, I'm good, so yeah, should be happy, but really annoyed that I made such a stupid mistake at the end, and during the stage I made also one mistake, so we'll see that. For sure, you know, we needed to make it happen today. Today was the last day to make a big difference, and we didn't do that, but it is what it is. Let's see what we can do next week.
In der Gesamtwertung führt Chucky Sanders nach seinem neuerlichen Tagessieg. Tosha Schareiner ist neuer Zweiter und Ross Branch hat sich ordentlich Rückstand eingefangen, ist aber dennoch auf dem Bronzerang. Man hört doch immer so viel vom wahren Geist der Rallye Dakar, vom Zusammenhalt und von der Kameradschaft unter allen Teilnehmern. Der alleine schon ist heute Grund genug für eine weitere Live-Schalte ins Biwak der Dacia Sandrider. Denn dort entwickelt sich Christina Gutierrez mehr und mehr zur guten Seele und zur helfenden Hand für ihre Teamkollegen. Auch heute muss Christina Gutierrez mit ihrem Beifahrer Pablo Moreno wieder erste Hilfe als Pannendienst leisten und vor allen Dingen Beifahrer Pablo Moreno hat sich ja in den vergangenen beiden Tagen schon als ausgemachter Tüftler vor dem Herrn hervorgetan. Und auch heute muss Pablo Moreno wieder eingreifen, weil nämlich Nasser Al-Attiyah draußen stehen geblieben ist. Der Qatari hat mittlerweile nach dieser neuerlichen Standzeit einen Rückstand von schon 35 Minuten in der Gesamtwertung. Er ist zwar immer noch auf Gesamtposition 7 geführt und damit natürlich bester der Dacia Sandrider, aber der Rückstand von 35 Minuten, der lässt schon erst Zweifel aufkeimen, ob da in der zweiten Woche noch was in Richtung Treppchenposition gehen kann für den Qatari. Von diesen 35 Minuten Rückstand sind übrigens 6 Minuten reine Strafzeit und da spielt wiederum das so oft verrückt spinnende Navigationssystem, das GPS, mit hinein, denn das Vergehen, das Tempovergehen hat sich bereits vor ein paar Tagen zugetragen. Dacia hat allerdings Berufung eingelegt oder Protest eingelegt gegen die Bestrafung dafür, weil sie es, wie so viele andere auch, auf ein nicht klaglos funktionierendes GPS-System im Tablet und im Bordcomputer zurückführten. Der ist allerdings abgeschmettert worden, dieser Protest. Darum hat Nasser Al-Attiyah gestern Abend 6 Strafminuten aufgebrummt bekommen. Am selben Abend, an dem auch Sebastian Loeb die Rallye hat verlassen müssen, weil sein Überrollkäfig beim Überschlag Schaden genommen hat. Al-Attiyah ist nun die einzige Speerspitze von Dacia, vom neuen Unbedingt mit dem modernsten Auto des gesamten Feldes, verliert allerdings heute auch sehr viel Zeit. Und das ist Grund genug, live ins Biwak von Dacia hineinzuschalten. Philipp Dunabon, der Projektleiter und technische Direktor, erklärt, was dort geschehen ist.
Yeah, well, some part of the way into the stage, he's had what appears to be a failure of the outer ball joint on the lower wishbone at the rear. So this is the part that holds the bottom arm to the upright assembly. That's a part that we have no history of failures. But Christina, fortunately, in her role of backing up NASA, she had some extra parts in her car. They're parts that we don't normally carry, but in this instance, we had the right part. So once Christina arrived, Christina, Pablo, NASA and Edward be able to put the car back together and continue in the stage.
Es sei ein Schaden an einem Uniballgelenk einer Hinterradaufhängung gewesen. Das Teil verbinde den unteren Querlenker mit dem Radträger und sei nie zuvor bei den Testfahrten kaputt gegangen. Drum hätte man auch kein Ersatzteil mit dabei gehabt. Christina Gutierrez sei allerdings mittlerweile als erste Helfershelferin mit einem ausgiebigen Ersatzteillager auch für außergewöhnliche Defekte bestückt in ihrem Auto unterwegs, hätte Teile dabei, die man normalerweise nicht mitschleppen würde. Und genau das hätte sich heute als hilfreich erwiesen. Sie hätte angehalten, das Uniballgelenk aus ihrem Ersatzteilvorrat hergegeben und gemeinsam mit Christina Gutierrez, mit Pablo Moreno, Nasser Alatia und Edouard Boulanger die Reparaturarbeiten so schnell erledigt, dass Nasser Alatia weiterfahren konnte. Auch Christina Gutierrez ist weitergefahren. Für die Spanierin reicht es sogar trotz der langen Standzeit noch zu Tagesrang 13 hinter Genil de Villiers und Dirk von Zitzewitz in der Etappe. Daniel Schröder und Henry Karl Köhne sind übrigens noch einmal drei Plätze weiter hinten auf Rang 16. Von denen wird auch noch zu reden sein im Laufe dieses Podcasts. Auch bei den Autos kann man einen ganz genauen Zeitpunkt festlegen, an dem die Etappe ein anderes Gesicht bekommt. Bei denen ist es 13.18 Uhr. Da nämlich holt Mathieu Serradori in seinem südafrikanischen Century alle sechs vor sich Fahrenden ein und leistet danach Führungsarbeit. Es ist exakt der Moment, in dem der Franzose mit seinem Beifahrer Loïc Minutier in die Rolle des Eröffnungsfahrers hineinschlüpft. Und letztlich kommt er auch als erstes Auto im Ziel an. Natürlich nicht als schnellstes, denn diese Ehre obliegt denjenigen, die später losgefahren sind. Serradori ist allerdings der Erste, der ins Ziel einfährt aus der ganzen Gruppe, weil er die Führungsarbeit perfektioniert. Allerdings, so wird am Abend klar, er hat auch einmal einen Tempoverstoß begangen und sich blitzen lassen. Mathieu Serradori kassiert deswegen im Nachgang 3 Strafminuten. Diejenigen, die weiter hinten losgefahren sind, fahren natürlich zeitenmäßig in einer anderen Liga als das Rudel rund um Mathieu Serradori. In allererster Linie ist es Yazid Al-Rajhi mit dem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk. Der drückt dem Tag heute auf eine eindrucksvolle Art und Weise den Stempel auf. Zwar ist zwischendurch im ersten Drittel Henk Latechan, der Gesamtführende im Toyota Hilux aus Südafrika, mal kurz Tagesschnellster, doch je länger die Etappe dauert, desto klarer wird, dass Yazid Al-Rajhi und Timo Gottschalk alle Gegner ungespitzt in den Boden rammen. Sie gewinnen letztlich mit einem happigen Vorsprung. Henk Latechan rettet so gerade eben noch für Jacopini Platz 3 ins Ziel. Latechan ist damit auch immer noch führender in der Gesamtwertung. In Sachen Rückstand sind allerdings Yazid Al-Rajhi und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk die großen Gewinner des Tages. Sie haben jetzt nur noch 6 Minuten 50 Sekunden Rückstand auf Henk Latechan. Das wird richtig spannend und das Vielfahrerprogramm von Al-Rajhi und Timo Gottschalk, das scheint sich jetzt hier so richtig auszuzahlen.
Was soll ich sagen? Also irgendwie, glaube ich, wollten die uns ja richtig fertig machen. Das war eine Prüfung, so viele Steine, so wild, so kaputt teilweise. Also wir hatten echt Glück in unserer Startposition, haben uns aus dem ganzen Scheiß rausgehalten, sind sauber durch die Steine gefahren, mit einem guten Speed, haben wirklich attackiert, aber trotzdem noch sicher unterwegs gewesen. Und am Ende, so in den letzten 150 Kilometern, war es eher so sandig in so Canyons mit versteckten Steinen im Sand und da hat es uns dreimal erwischt, also 3 Puncture. Mit dem letzten sind wir dann ins Ziel gefahren, die letzten 20 Meter langsam, nur noch halb auf der Felge und er hat trotzdem Prüfung gewonnen, aber ich glaube, da haben wir locker 5 Minuten verloren am Ende. Das ist echt schade, sonst hätten wir jetzt irgendwie vielleicht sogar führen können im Gesamt, aber okay, wir sind hier und stehen nicht mehr draußen, das ist das Wichtigste. Ja, und haben einen guten Schritt gemacht. Also die Prüfung war echt heftig gewesen, lang, anstrengend, glaube ich nur dreimal geschafft, was zu trinken, weil ich einfach so viel erzählen musste die ganze Zeit und es war echt heftig, ja. aber ja, sieht es top gefahren, super Speed. Ja, trotzdem alles irgendwie im guten Bereich und müssen jetzt so ein bisschen schrauben, die Karre ein bisschen gerade machen, gucken, dass wir Reifen kriegen und dann geht's morgen hoffentlich ein bisschen entspannter weiter.
Auf Rang 3 in der Tageswertung Jacopini in einer privaten Toyota Hilux. Auf Rang 3 in der Gesamtwertung dagegen Matthias Ekström im besten der Werksford, einer arg gerupften Mannschaft. Ekströms Beifahrer Emil Bergqvist sagt, sie hätten unterwegs 2 Minuten verloren.
Yeah, it was a good stage for us overall. We had a good position to start, but then we catch a lot of cars. So I think for more than half the stage we open the road and then you lose a lot of time doing this, and today was tricky navigation, small mistake cost us maybe 2 minutes, but we lost a lot driving time when we opened the road, but it means for tomorrow we have a good position, we try to gain back the car at the time, the car is in one piece, so now we will enjoy sleeping in the tent again.
2 Minuten nur durch einen Navigationsfehler, viel mehr Zeit allerdings dadurch, dass sie lange Zeit eröffnen mussten und dabei viele Autos eingeholt hätten und danach dann zunächst lange Zeit alleine unterwegs gewesen wären an der Spitze, bis dann Mathieu Serradori von hinten gekommen sei. Und dieses Alleinfahren, das hätte Eki, den ehemaligen DTM-Piloten, viel, viel Zeit gekostet. Brian Brock-Warnath aus der Century-Abordnung hätte neben seinem Markengefährten Mathieu Serradori der zweite große Tagessieger werden können. Da allerdings wurde nichts draus, nachdem Brian Brock-Warnath lange Zeit ebenso schnell unterwegs war wie Serradori, muss der Südafrikaner im Ziel in der Bilanz knirschen.
Yeah, we had a great stage until about 250 k's to go when we had 2 flat tires and then we had to take it very slow for about 100 k's in the wadis and stuff. So we really took it slow there at the neutralization zone. Daniel then said he will stay behind us. Then we pushed again till the end. So we had a good stage again till the end. So luckily for them, they offered to do that, which helped us a lot to push again.
2 Reifenschäden, 250 Kilometer vor dem Ende, hätten ihn dazu gezwungen, für 100 Kilometer ganz langsam zu machen, bis zu einer Neutralisation. Und danach hätte Daniel Schröder ihm bei der Neutralisation versprochen, ihn nicht mehr zu attackieren, sondern ihm Geleitschutz zu geben bis ins Ziel. Der norddeutsche Privatier aus Tedinghausen hat, ja, genau wie sein Vater Jürgen Schröder, starke Verbindungen nach Südafrika. Daniel Schröder fährt nicht nur einen Eigenbau aus Südafrika, der aussieht wie ein VW Amarok, in dem aber der Motor aus dem Nissan GT-R, also aus dem Godzilla, verbaut ist. Mit diesem Auto hat Daniel Schröder auch schon 2 Läufe zur südafrikanischen Offroad-Meisterschaft im vergangenen Jahr bestritten. Und deswegen hat er nicht zuletzt natürlich auch wegen seines äußerst coolen südafrikanischen Beifahrers Henry Karl Köhne ein besonderes Herz für die Südafrikaner. Und dieses große Herz vom alten Haudegen von Daniel Schröder, das schlägt heute für Brian Brock-Warnath. Daniel Schröder flankiert ihn bis ins Ziel und, wie Brock-Warnath es formuliert hat, erlaubt ihm damit, wieder zu attackieren im letzten Teilabschnitt. Besonders bemerkenswert dabei, Daniel Schröder und Henry Karl Köhne avancieren so langsam zu den heimlichen Helden dieser Rallye Dakar. Nicht nur bei euch, liebe Pitwalker, weil ihr ja hautnah verfolgen könnt auf Pitwalk TV, was die beiden so den ganzen Tag und den ganzen Abend anstellen, genauso wie auch ihre Teammanagerin Lisa Buja. Nein, auch insgesamt. Sie sind permanent unter den ersten 15, 16, 17 zu finden, abgesehen von den Problemen mit dem durchgeschmurgelten Kabelbaum auf dem Megamarathon. Und heute, da liegen die beiden mit ihrem Eigenbau sogar phasenweise auf Platz 5 in der Gesamtwertung, mittendrin also in der Weltspitze. Am Ende können Daniel Schröder und Henry Karl Köhne das zwar nicht halten, sind aber nach wie vor satt in den Top 20.
Dass wir am Ende zwischendurch so gut waren, wusste ich natürlich gar nicht. Wir sind am Anfang losgefahren, hatten ja dann Timo und Yazid direkt hinter uns. Den hatten wir am Start schon gleich gesagt, wenn die auf uns auflaufen und die uns das erste Mal screamen, machen wir auf jeden Fall Platz. Ja, wir hatten sowieso ja vor, eben für die Marathon-Etappe ein bisschen Gas rauszunehmen und nach Möglichkeit eben alles heile zu lassen. Ja, haben wir dann auch versucht, nach ungefähr 35 Kilometer, wir einen ganz kleinen Verfahrer noch gehabt und so, sind sie dann im Staub rangekommen, da haben wir direkt angehalten, haben wir auch irgendwie nochmal 30, 40 Sekunden verloren oder so. Ja, aber es war soweit alles in Ordnung. Dann haben wir hinter Christina Gutierrez irgendwie uns einen Platten eingefahren im Staub, da wollten wir eigentlich dran vorbei, die hat aber keinen Platz gemacht für uns. Ja, danach hatten wir natürlich ein bisschen Zeit verloren, dann haben wir zwischendurch irgendwie mit Nani Roma und Toby Price und so sind wir ein bisschen zusammengefahren.
was natürlich für uns auch immer ganz gut ist. Wir können das immer noch nicht ganz glauben, dass wir dann mit den großen Jungs doch irgendwo so ein bisschen mithalten können teilweise. Ja, dann haben wir eine kleine Neutralisation gehabt, haben wir vorher, kurz vorher im so einem kleinen Flussbett haben wir den Brian Barrow-Granath überholt. Der ist ein bisschen langsam gefahren, haben wir uns schon gewundert, was da los war. Aber der ist dann da am Stopp angekommen und sagte, oh ja, keine Reifen mehr. Und ob wir uns nicht zusammentun wollten und da wir halt auch schon einen Platten hatten, habe ich dann vorgeschlagen, ich so, ja, wenn wir fahren hinter euch her, dann fahren wir den Rest der Etappe zusammen. Und wenn euer Truck heute Abend dann kommt, dann kriegen wir von euch einen Reifen, weil wir ja auch keinen Renntruck haben und ansonsten halt eben keinen Zugriff auf irgendwelche Reifen oder so. Und ja, das war dann am Ende der Deal. Deswegen sind wir am Ende mit dem zusammengefahren. War vielleicht jetzt für die Gesamtposition nicht ganz das Richtige, aber wir hatten auch bei der Navigation schon ein bisschen Zeit verloren und so. Und ja, da war am Ende die Sicherheit, dass man am Ende dann doch nochmal Zugriff auf den Reifen hat und so dann eigentlich überwiegend. Also ich glaube, das war eigentlich für uns eine ganz gute Sache. Wir haben auch tatsächlich jetzt noch 10 Kilometer vor Schluss auch nochmal uns einen zweiten Platten eingeheimst und ja, würden ansonsten komplett ohne dastehen und bekommen jetzt aber morgen früh von denen halt einen Reifen. Ja, deswegen am Ende sind wir zwar keine Teamkollegen, aber ich glaube, da haben wir für beide Seiten irgendwo einen guten Deal rausgeschlagen. Die konnten dann einen vernünftigen Speed wiederfahren und wir sind hinter denen hergefahren. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt normalerweise an denen vorbeifahren und die uns nie wiedersehen. Ne? Also ich sag mal, das sind eigentlich Leute, mit denen man ungefähr den gleichen Speed hat. Von daher ist das eigentlich super. Brian ist ja normalerweise in Südafrika auch immer noch schneller als wir. Also von daher, ja, war das, glaube ich, ein ganz cleverer Schachzug vielleicht von uns, das so zu machen. Und ja, ansonsten war heute absolute Reifenschlacht. Ne? Wir waren dann beim Reparieren, da waren die ganzen Toyota-Jungs bei uns, die hatten alle Platten und jeder hat hier versucht mit irgendwelchen mit diesem Flickzeug eben die Reifen irgendwo wieder hinzukriegen oder irgendwelche Patches drauf gemacht und so und keine Ahnung, dann haben wir noch Werkzeuge ein bisschen durchgetauscht und so und ja, am Ende, ja, waren schon viele Leute in einer relativ prekären Situation, könnte man sagen. Und dann rauft man sich doch irgendwo auch markenübergreifend auf jeden Fall zusammen und hilft sich dann so ein bisschen. Ne? Also war ganz nett. Und jetzt heute ist es sowieso so, eigentlich ist Marathon-Biwak eigentlich immer eine schöne Sache, weil man eben mit den ganzen Fahrern nur zusammen ist. Keiner kann sich da in seinem Camper verkriechen oder so, sondern man macht das alles mal zusammen. Wir haben jetzt auch eben gerade nochmal eben mit Dennis, Timo und Dirk eben ein kleines Foto gemacht. Das schicke ich dir gleich auch nochmal. Ja, ansonsten, wie gesagt, 5. Platz habe ich nicht gemerkt. Vielleicht auch besser, dass man es nicht weiß. Man macht dann einfach nur sein Ding. Wir haben wirklich versucht, ein bisschen Gas rauszunehmen eigentlich. Und ja. Ansonsten halbwegs vernünftiger Tag für uns. Morgen geht's weiter. Also eben zu der Sache mit Brian. Wir haben ja am Anfang auch gleich, relativ zu Anfang, Platten uns eingefahren hinter Gutierrez, weil die uns nicht vorbeigelassen hatte am Staub. Und ja, dann hatten wir halt auch schon einen Platten. Bisschen Zeit verloren, dann war Navigation nochmal ein bisschen tricky. Dann muss Brian irgendwann an uns vorbeigefahren sein im Staub. Und als wir dann eine Neutralisation hatten, war direkt hinter uns, haben wir ihn überholt und uns schon gewundert, warum er so langsam war. Lag dann daran, dass er eben keine Reifen mehr hat. Dann hat er uns gefragt, ob wir nicht hinter ihm herfahren wollen. Und dann haben wir gesagt, ja, können wir machen. Dann kriegen wir aber nachher einen Reifen von euch, weil die einen Truck haben, der kommt. Ja, und entsprechend haben wir das dann so gemacht. Dann ist der Deal quasi gewesen, wir machen von denen so ein bisschen Rucksackfahrer und bekommen dann für morgen eben Ersatzreifen. Dann können wir morgen ein bisschen mehr Gas geben, beziehungsweise haben wir überhaupt noch mal eine als Reserve. Hat sich jetzt auch eben als guter Schachzug rausgestellt, weil wir noch einen zweiten Platten hatten. Ansonsten hätten wir jetzt gar keinen Reifen mehr und morgen früh kriegen wir dann aus dem LKW noch einen. Naja.
Für Brian Barwanath gibt's am späteren Abend noch die kalte Dusche in Form einer Viertelstrafstunde, die ihm in den Kragen gekrempelt wird. Der Grund dafür, sie hätten eine Tankzone zu spät verlassen. Allerdings sagt Julian Hardy, der Teamchef von Century, mir, das hätte daran gelegen, dass man ihm in einer Schlange gesagt hätte, er möge bitteschön warten, weil ein ziemliches Chaos bei diesem Nachtankstopp an der Zapfsäule geherrscht hätte. Vergleichbares gab es ja auch gestern schon, da ist dann eine Zeitgutschrift erfolgt für Rokas Basiuszka, vorgestern war es, sodass Basiuszka dort am grünen Tisch den Sieg zuerkannt bekommen hat, weil man ihm die Zeit, die man ihm geklaut hat, in der Tankstelle nachher wieder zurückgeschrieben hat. Etwas Ähnliches möchte jetzt auch Century erwirken. Darum hat Century abends noch Protest gegen diese Strafe eingelegt. Ausgang allerdings momentan noch ungewiss. Heute Abend steht eine Marathon-Etappe auf dem Programm. Darum hat Emil Bergqvist gerade eben auch gesagt, heute Nacht geht's wiederum ins Zelt hinein. Das heißt, die Mechaniker sind an einem Biwak und die Autos an einem anderen Ort. Fahrer und Beifahrer oder bei den Motorrädern nur die Fahrer müssen alle Schraubarbeit alleine vornehmen, alle Wartungsarbeit und sind dann wieder im Zeltlager miteinander beim Lagerfeuer verabredet. Morgen geht's in den zweiten Teil dieser Marathon-Etappe hinein und dann sind wir natürlich wieder für euch da mit der nächsten Ausgabe von Pitcast, Deutschlands bestem Online-Motorsport. Sportradio. Bis dahin gibt's aber auch noch ein neues Video von Pitwalk TV auf unserem YouTube-Channel, da wo momentan die Zugriffszahlen förmlich durch die Decke gehen. Ich freue mich sehr über diese tolle Resonanz, sowohl auf unsere Pitcast-Reihe, also die Podcasts hier, als auch auf unseren Pitwalk TV-Streaming-Dienst auf YouTube. Bitte macht so weiter und bitte empfehlt uns noch viel mehr Freunden, die sich für die Rallye Dakar interessieren. Denn so wie es jetzt läuft, macht's gerade richtig Spaß und ich liebe es, diese ganze Arbeit da rein zu investieren. Ich freue mich schon auf die nächsten Formate der Pitwalk Collection, sei es Bewegtbild oder sei es der nächste Podcast. Und parallel dazu arbeite ich natürlich auch schon an der nächsten Ausgabe des Printmagazins weiter. Bis bald, vielen Dank für die tolle Resonanz auf allen Kanälen. Wir sehen uns, wir hören voneinander, wir lesen voneinander. Tschüss, euer Norbert Okenga.